Ich danke dir. Hallo. Ich bin so froh, dass ich letzte Woche nicht predigen musste. Heute ist besser, temperaturmäßig. Danke, Team Lobpreiser. Ihr wart super und eigentlich könnte ich einpacken. Ihr habt alles gepredigt, was notwendig ist. Dein Blut reicht aus. Wenn du nichts mitnimmst heute, wenn du alles in die Tonne klopfst für heute, nimm das mit. Sein Blut reicht aus für dich. Wo du herkommst, was du getan hast, das ist völlig egal. Jesus Christus reicht aus für everybody. Und er schaut nicht darauf, wo du herkommst, sondern sein Blut floss. Seine Liebe floss buchstäblich aus ihm heraus, aus seinem Leib auf Golgatha. Er hat es gegeben für dich und es reicht und es spricht dich gerecht vor dem Thron des Höchsten. Sein Blut spricht. Frag mich nicht wie, aber es tut's. Und das nimm mit, wenn du nichts mitnimmst. Jesus, ich preise dich und ich danke dir dafür, dass du heute da bist, Herr. Wir sind ein Teil von dir. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Dein Blut fließt durch uns, deine DNA fließt durch uns. Du bist in uns und wir in dir und an dir. Wow, Herr. Lass uns das nehmen heute Morgen, mitnehmen. Herr, du bist heute Morgen da, um zu retten, zu heilen, zu verbinden, zu dich zu verschenken, zu versöhnen, zu vergeben. Heiliger Geist, komm jetzt. Komm zu mir, füll meinen Mund, füll die Worte, tu dein Werk. Du hast so Bock darauf, Leute zu retten. Dafür bist du da, das Werk des Vaters zu vollbringen, zu versöhnen mit dem himmlischen Vater. Komm, Heiliger Geist, und tu dein Werk. Mit mir und durch mich und salbe uns alle, mach uns hörend, mach uns auf, mach die Herzen auf, den Verstand, Herr, ganzheitlich, dass wir dein Wort nehmen und davon geheilt werden, denn du sandest sein Wort und machtest sie frei. Amen. Ja, bin gut drauf heute. Ja, ihr habt doch alle ein Handy, ne? Habt ihr schon mal geflucht über die Autokorrektur? Also ihr wollt irgendeine Nachricht schreiben und dann kommt irgendein Blödsinn dabei raus, weil die Autokorrektur meint, ihr habt was sagen wollen, was gar nicht so war. Meistens verschickt man es dann auch. Manchmal ist es gut, wenn sie korrigiert, manchmal ist es auch schlecht. Also da kommen die blödesten Sachen dabei rum. Stell dir mal vor, dein Handy hätte nicht nur eine Autokorrektur für deine Nachrichten, sondern auch für deine Gedanken und Worte. Technisch gesehen könnte es klappen, ne? Also Worte, wenn du was sagst heutzutage, klappt es schon. Angenommen, du willst was schreiben und du schreibst, ich schaff das nicht. Handy? Autokorrektur, mit Gottes Hilfe ist mir nichts unmöglich. Ja, cool, oder? Du wirst sagen, oh, das wird doch echt nichts. Das wird doch sowieso nichts. Und es wird ersetzt durch, Gott ist noch nicht fertig. Du sprichst über dich, ich bin halt so. Also der Satz, den hasse ich ja, ne? Ich bin halt so. Und dein Herz sagt, nein, du bist, was Gott über dich sagt. Also so eine App, dass die noch keine entwickelt hat, wäre mal nicht schlecht. So eine App, die dann also praktisch den Tipp, nicht nur Tippfehler korrigiert, sondern sowas in der Art christlich-biblisch fundiert korrigiert. Wäre doch nicht schlecht, wäre eine gute Hilfe, wäre mal eine Idee. Deine Worte und deine Glaubenssätze sind nicht einfach nur Sätze und Worte. Sie sind nicht einfach nur Schall und Rauch, sondern sie sind viel mehr. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht und die soll mal so die Basis sein, wo ich hin will. Und zwar im Römerbrief, Kapitel 10, 1 bis 9. Ich lese aber erstmal, ich lese eigentlich ab Vers 6, dass es nicht zu lang wird, weil der Römerbrief ist an die Römer. Ja? Paulus schreibt an die Römer, deswegen heißt er Römerbrief. Und er schreibt an Nichtjuden. Und sagt, ja, wisst ihr, die Juden versuchen immer noch irgendwie gerecht zu werden. Die haben so nicht gecheckt, dass Christus der Erlöser ist. Sie wollen immer noch durch Werke gerecht werden und da gehen sie baden damit. Sie wollen Jesus noch nicht annehmen als Erretter und sie lehnen ihn ab, was Gott ihnen schenken will. Das ist für sie noch zu weit weg. Und das schreibt er an die Römer und sagt, so quasi, die wollen, also Christus, du musst nichts mehr tun. Du musst Christus nicht mehr runterholen, du musst nicht irgendwie raufsteigen, du musst nicht aktiv werden, um irgendwie mit Gott in Frieden zu kommen, sondern ab Vers 6 sagt er den Römern, die ja keine Juden sind, aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift. Du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig. Christus ist Christus erst noch von dort herabzuholen. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten. So als müsse man Christus erst noch von dort heraufholen. Stattdessen heißt es, Achtung, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Was finden wir hier? Zwei Dinge. Herz und Mund. Ich lege noch einen drauf, um euch ein bisschen zu fordern. Markus 11, 23. Der Vers, der triggert mich. Immer schon, und aber heute freut er mich. Wahrlich, ich sage euch, wenn Jesus sagt, wahrlich, das ist immer so, ich sage, hey Leute, aufpassen, wahrlich, ich sage, that's it. Wer zu diesem Berg spricht, sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Was macht der Vers mit dir? Ich lasse hier mal ein bisschen Pause. Stresst dich das? Nee? Wisst ihr noch nicht so recht. Also, worum soll es gehen? Jeder von uns hat doch schon mal einen Satz gehört, der hängen geblieben ist von Leuten, oder? Vielleicht war es ein Satz, der hat dir Mut gemacht. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Das mache ich täglich. Ich bin ja Lehrkraft in der Pflegeschule. Vielleicht war es aber auch eine Entmutigung. Aus dir wird nie was. Ein Satz, ein paar Worte, ein kurzer Moment in deinem Leben und es hängt sich fest in dein Denken, in dein Selbstbild, in deine Erwartungen, in das, was du aus deinem Leben machen könntest und nicht machst, weil jemand Worte gesprochen hat. Es geht heute nicht darum, dass ihr positiv denken sollt von euch. Also bitte, das möchte ich ganz klarstellen. Es geht auch nicht darum, dass ihr Gott mit frommen Formeln irgendwas abringt. Ja, also ich sage Gott, was wahr ist, und dann wird er schon machen, was ich sage. Darum geht es nicht. Das ist Beschwörung, das hat nichts mit dem Glauben zu tun und mit dem, was die Bibel hier uns sagen möchte. Positives Denken, ja, so self-fulfilling prophecy, kennt ihr das? Ja, wenn ich zu einem lang genug sage, du schaffst es nicht, dann schafft er es auch nicht. Ich muss es immer nur sagen, also das wird nichts, es wird nichts, es wird nichts. So ähnlich, das meine ich nicht, sondern hier geht es um viel, viel mehr. Und da möchte ich jetzt euch mal mitnehmen. Weil ich glaube, die Bibel ist nicht zufällig dabei und sagt uns nicht zufällig, dass Herz und Mund zusammenhängen. 1. Mose 1, fangen wir mal von vorne an, 3. Da sprach Gott, was? Licht entstehe. Puff. Und es war Licht. Er spricht und dann sieht er es. Und es war gut. So, wir sind doch geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Steht auch so im Mose. 1. Mose 1,27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Dann hat Gott die Tiere geschaffen. In 1. Mose 2,19 geht es weiter. Er brachte alle Landtiere, die er geschaffen hatte, durch Sprechen. Ja. Und Vögel, alles, was er geschaffen hatte, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Denn genau so sollten sie dann heißen. Also Gott schickt die Tiere alle zu Adam und sagt, sag mal, was das für ein, wie das Tier heißen soll, wie das heißen soll. Und Adam benennt alle Tiere. Und dieses Benennen heißt nicht nur den Namen, also Elefant oder Krokodil oder keine Ahnung, sondern so war ihre Natur, so wie er sie genannt hat. Das war ihre Natur dann so, ihr Name und ihr Wesen, so wie Mose, wie Adam das benannt hat. Gott gibt dem Menschen also eine Autorität über diese Schöpfung, festzulegen, welche Natur, welches Wesen dieses und jenes haben soll. Das ist eine gewisse, dieses Nennen, jemanden einen Namen nennen lassen, ist auch ein Herrschaftsakt. Und er hat Autorität über die Identität, also über das Wesen von diesen Dingen. Er nannte zum Beispiel auch Adam, also Adam und seine Frau, die Männin, die hieß nicht von Anfang an Eva. Sondern wisst ihr, wann er die Eva genannt hat? Nach dem Sündenfall. Als Gott gesprochen hat, zu Staub sollst du werden und Staub wirst du wieder sein, weil du das gemacht hast, du wirst sterben und ja, wirst wieder zurückfallen zu der Erde, wovon ich dies genommen habe. Was sagt Adam zu seiner Frau? Er nannte die Männin Eva. Was heißt Eva? Die Lebendige, die Lebensschenkende nach dem Sündenfall. Ist mal so ein Gedanke, wo man drüber nachdenken kann, finde ich. Das ist auch so ein Bild auf nicht der Tod wird siegen. Fantastisch. So kleiner Ausblick in diese Tatsachen der Worte, diese Autorität in den Worten, die Adam hatte, die Gott den Menschen, als er ihn gemacht hat, mitgegeben hat. So, was machst du mit deinen Worten? Wie steht's denn damit, wie wir unsere Worte heute gebrauchen? Sprichst du Eva, Lebensworte über dich, über deine Familie, über deinen Partner, über deinen Vermieter, über deinen Nachbarn? Also da, ich predige mir, also ich rede mir meistens am meisten mit dir. Ich habe da so einen Nachbarn. Ja, Leute. Sprichst du Gesundheit, Heilung, Gnade zu? Oder, also der ist doch echt bescheuert. Na, der hat doch viel zu viel Zeit. Na, der ist auf alle Fälle, also der ist sowas von faul. Ja, das wird nie was bei dem. Ja. Oder kritisieren wir die anderen unter uns? Boah, ich werde so vergesslich. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde alt. Pff, ich glaube, niemand in dieser Welt wird nicht alt. Es sei denn, er stirbt jung. Aber ich werde alt, ja. Also ich habe mich letztens echt geärgert. Ich werde mir ein E-Auto leasen. Und wisst ihr was? Ich habe mich echt geärgert. Die Versicherung dafür, die steigt sehr, sehr eklatant an. Und wisst ihr warum? Ich bin über 60. Das ist doch fies, das ist doch gemein. Ich habe seit 35 Jahren keinen Unfall gebaut. Aber ja, ich werde alt. Ja, das werde ich. Aber das hat nur was mit Anatomie zu tun oder mit den Zahlen. Seid vorsichtig, wir sollten vorsichtig sein mit solchen Dingen. Deswegen. Also fallt von der anderen Seite runter vom Pferd und sagt, ja, ich sage jetzt nichts mehr so in der Richtung. Also ich meine jetzt nicht, dass du einfach nur, wie gesagt, Formeln vermeiden sollst, weil du von mir jetzt gehört hast, tu das nicht, du musst aufpassen und so, weil Worte Macht haben. Ja, sie haben Macht, das stimmt. Denn in den Sprüchen steht es schon, Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Je nachdem. Ne? Selbst Jesus hat einmal jemanden sozusagen, oder nicht jemanden, etwas verflucht, nämlich ein Baum. Kennt ihr die Geschichte von dem Feigenbaum? Der ist nicht hingegangen zu dem Feigenbaum und hat gesagt, ich verfluche dich. Das hat er nicht gemacht. Sondern, was hat er gemacht? Er hat gesagt, niemand soll mehr Früchte von dir essen, und zwar für immer. Ja, das ist so ein Ausspruch, den könnten wir auch hinkriegen zu anderen Leuten manchmal so. Ne? Gut, er hat es zu einem Baum gemacht, das ist nicht so schlimm, finde ich, aber... warum hat er das gesagt? Ich habe das mal nachgeschaut, weil es war nicht gemein. Eigentlich war es gemein, weil zu der Zeit, als Jesus diesen Baum verflucht, also gesagt, er soll keine Früchte tragen, konnte er noch gar keine Früchte tragen, weil die Zeit noch nicht so weit war. Ja, aber der hatte total viele Blätter, und bei den Feigen ist es so, dass die Fruchtknospen vor den Blättern wachsen. Und dann, wenn die Fruchtknospen da sind, dann kommen die Blätter meistens. Und wenn viele Blätter da sind, dann heißt es auch, dann zeigt dieser Baum, da gibt es viel Frucht, da gibt es viel zu essen. Und an diesem Baum war nicht eine Knospe. Und deswegen hat er mehr oder weniger, war das ein Baum, der was vorgegeben hat, was nicht so war. Es war so ein Bild für die Juden damals. Und deswegen hat er diesen Spruch getan. Was sprechen wir uns gegenseitig alles zu? Was sagt ihr euren Geschwistern? Und wie? Und warum? Du bist immer so. Keine Ahnung. Setz ein, was du willst. Immer machst du sowas. Das kannst du doch nicht so machen. Wollen wir uns nicht einmal dazu entscheiden, Segnungen auszusprechen? Adam hat seine Frau Eva genannt nach dem Sündenfall. Leben. Er wusste, jetzt geht's. Er wird sterben. Sie werden sterben. Gut, ich glaube, 930 Jahre hat er noch gelebt. Aber der Prozess lief. Er war sterbend, sind wir alle. Jetzt. Erstmal. Aber er sagte zu seiner Frau Eva, Leben. Was machen wir? Sprechen wir Leben, Segen? Lukas 6, im Lukas-Evangelium steht im Vers 45, da bezieht sich Lukas auch auf einen Baum. Ja? Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen pflücken. Oh. Und vom Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes, jetzt pass auf, in seinem Herzen trägt. Doch ein böser Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Wort und Herz, wie wir es am Anfang gelesen haben. Denn wovon das Herz voll ist, das spricht der Mund. So, jetzt dreht mal eure Woche zurück, ich meine auch, was ich so die ganze Woche über gesprochen habe. War da euer Herz damit voll? Ich sage ja. Je nachdem, was es halt dann war. Ein arabisches Sprichwort sagt, ich weiß, kriege ich noch hin, wenn deine Worte, die du sagst, nicht besser sind, also sinngemäß als dein Schweigen, dann sag nichts. Das ist ein guter Spruch. Ich bin halt auch ein Mensch der Worte. Manchmal gut, manche sagen nicht so viel, aber ja, also. Was will Gott von uns sehen? Was haben die Worte für eine Macht und wann sind sie in Einklang mit meinem Herzen? Ich möchte euch mal ein Beispiel dafür geben, wo das so war, und zwar bei der blutflüssigen Frau. Kennt ihr alle vielleicht die Geschichte in Markus 5, Vers 25? Die hatte von Jesus gehört. Die hatte mitgekriegt, was er tut und wie er unterwegs ist und wie Leute geheilt werden. Und sie hat von ihm gehört, ging in die Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Ja, das kennen wir, die Geschichte. Und sie dachte, oh, wenn ich nur sein Gewand berühre, ich muss den nur einmal antackern, dann weiß ich bin gesund. Hat sie das in ihrem Herzen gewusst? Dann werde ich geheilt werden. Sie sagte es. Sie lief nicht durch die Menge. So, jetzt kommt Jesus. Ich glaube. Ich glaube. Wenn der Glaube sagt, ich muss Berge versetzen und ich sage das, dann wird es passieren. Ich glaube es. Die hat gar nicht gewusst, dass sie so glaubt. Was hat sie gehabt? Sie war Jesuslastig. Sie hat gewusst, er ist ein Wohltäter. Sie hat ihn erkannt. Sie hat gesehen, wer er ist. Und sie wusste, seine Identität wird mich heilen, weil er der Heiler ist, weil er der Erlöser ist, weil sein Blut floss. Wir haben es heute Morgen gesungen. Und deswegen hat sie gesagt, wenn ich ihn nur berühre, vollkommen egal. Und es hat sie ausgesprochen. Nicht nur gedacht. Sie hat es im Herzen erkannt, darüber nachgedacht und dann war sie sich sicher, wovon ihrem Herzen voll war. Ihr Herz war voll davon. Der Fokus lag auf Jesus und auf seiner Gnade, auf seiner Liebe, auf seiner Schönheit, auf seiner Großzügigkeit. Gott ist großzügig, habt ihr es gewusst? Die Gnade ist jeden Morgen neu. Neu. So als gab es kein Gestern. Und Jesus sieht ihren Glauben, dessen sie sich gerade so bewusst war. Die war Jesus fixiert. Seine Power hat sie geheilt, ja, aber Jesus sagt dann zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Manchmal machen wir Glauben zu einem Werk. Wir denken, wir müssen Glauben tun und produzieren. Nee. Wer von euch kennt Joseph Prince? Einige von euch wahrscheinlich. Pastor und Evangelist in Singapur. Der hat mal ein Zitat gebracht, das fand ich richtig toll. Das ist eigentlich ganz kurz. Und zwar hat er von Gott mehr oder weniger dieses Rema-Wort bekommen. When you see him in his grace, he sees you in your faith. Das fand ich so schön, weil sie es reimt. Ich übersetze es mal. Wenn du ihn, Jesus, siehst in seiner Gnade, in seiner Schönheit, in seiner Großzügigkeit, in dem, was er für dich am Kreuz getan hat, und das anschaust, dann sieht er deinen Glauben. Du musst es ihm nicht beweisen. Er sieht es und dann wird dein Glaube dich schöpferisch zum Reden bringen, zum Glauben, und dann wird Herz und Mund eins. Wovon das Herz erfüllt ist, spricht der Mund aus. Jesus selber sagt in Matthäus 4, Vers 4, als er versucht wurde vom Teufel in der Wüste, fasten, nichts zu essen, und dann sagt er, mach doch Brot aus den Steinen. Was sagt Jesus? Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern wovon? Von allem, was Gott sagt, was ihm Gott zusagt. Und zwar vom Wort Gottes, von dem Rema-Wort. Das heißt, Rema, dieses Wort steht hier, das heißt, dieses Wort steht für eine Aussage, die jetzt auch noch gilt. Präsenz. Ich habe das mal nachgeschaut, es gibt ja Equipment dafür, ich bin kein Hebräisch-Könner, aber der Mensch lebt, das ist im Präsenz geschrieben, das heißt, es ist jetzt so, das war nicht damals so, wurde so gesagt, es ist jetzt so, jetzt ist es immer noch, das gilt für alle Zeiten. Every day. Er lebt nicht vom Brot allein. Das ist eine allgemeine zeitlose Aussage. Ein Grundsatz, der für immer gilt. Und von jedem Wort, das aus Gottes Mund ausgeht, ist auch Präsenz. Das ist nicht von gestern, sondern hier steht eigentlich, du lebst heute immer wieder und für alle Zeiten von dem ewig sprechenden Wort Gottes, von dem Wort, das Gott dir spricht. Davon lebst du. Im 5. Mose, Vers 6, im 5. Mose Kapitel 6, Vers 4, das ist eine Stelle, die heißt, das weiß ich auf Hebräisch, Shama Israel, höre Israel. Boah, wenn Gott sagt, Shama Israel, höre Israel, das ist so ein, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, so eine Markierung, wo du, wenn du da jetzt, boah, Ja. Hör bloß zu, jetzt kommt was. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn, was, von ganzem Herzen lieben. Mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Rema, Gott spricht. Und er sagt, bewahrt die Worte, wo? Im Herzen, die ich euch heute sage. Bewahrt sie in eurem Herzen, das, was ich heute sage, was Gott euch heute sagt. Jetzt pass auf, prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon. Rede davon. Freu dich nicht nur in dir hinein und sei happy, weil du ja so Gott so liebst. Rede davon. Sprich es. Gott hat dir eine Macht gegeben im Wort und im Herzen. Wenn das zusammenkommt, dann entsteht etwas Schöpferisches, glaub's mir. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band, also Banner oder so, schreibt ihr ein Plakat oder so und bindet es um die Hand, um die Stirn, damit du es nicht vergisst. Ritzt sie euch in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore, ja was denn noch? Also, ne, das siehst du mal, wie wichtig das ist, dass du dich da hinein projizierst in diese Aussage. Weil, was dann nämlich kommt, was Gott sagt, ihr könnt es mal lesen, lest mal weiter, das mache ich jetzt nicht, das beschreibt Gott, wie er sie segnen wird, wenn sie nach Kana angehen. Er beschreibt, wie ihre Feinde besiegen wird. Er beschreibt, wie sie gesegnet sein werden, wie er die Pest weghält, wie er ihre Kinder, wie er sie wohlhabend macht, wie er die Frucht ihres Feldes segnen wird, wie sie in Leichtigkeit ihre Feinde besiegen werden. Das schreibt dir da alles hin. Was sagst du? Und was glaubst du in deinem Herzen? Ich habe auch Probleme. Ja, in unserer Familie sind auch Dinge, die, also in meiner direkt jetzt nicht, da bin ich wirklich gesegnet, aber es gibt Krankheiten, schlimme Krankheiten. Und du betest und bittest, und dann kommt der Anruf, die Metastasen sind mehr geworden. Okay, aber weißt du, was ich weiß? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass er Heilung will. Sonst hätte er sich nicht am Kreuz schlachten lassen. Was denn noch? Ich weiß, dass er die Menschen liebt. Und ich weiß, dass er diese Person, die so schwer krank ist, dass er sie liebt und dass er sie will. Und dass er will, dass der Himmel mit ihm bevölkert sein wird. Ohne diesen Menschen wäre der Himmel nicht der Himmel für ihn. Das ist die Liebe Gottes und das weiß ich. Und das spreche ich aus. Und Eva, Lebensspenden, die sind auch gestorben, aber nicht sofort. Ja, weil diese Worte Macht haben. Ich spreche es aus, Segen. Ich habe mir die letzte Predigt nochmal angehört, letzte Woche vom Wladimir. Der hat was Interessantes gesagt und das möchte ich euch nochmal vorlesen. Wenn wir seine Worte hören, wir leben von dem Wort Gottes. Und wenn wir dann aus diesem Leben, aus unserem Herzen heraus sprechen, dann passieren Dinge, glaubt's mir. Und der hat gesagt, das fand ich toll, er hat sich einfach mal hingehockt und hat die Offenbarung laut vorgelesen. Erinnert ihr euch? Kein Plan, hat er gesagt. Ich habe keinen Plan, was jetzt alles heißt und das ist auch nicht so wichtig. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe die Offenbarung laut gelesen. Und das, das hat was gemacht mit ihm. Und dann hat er gepredigt über Offenbarung 1, 17 bis 8 hat er. Und da steht, wo ist es? 1, 17. Wo ist es denn? 17. So. Johannes, ja, in seiner Vision steht vor Gott und er hat da beschrieben, was er sieht und was passiert. Er hat Jesus gesehen, Sterne und ein Schwert aus seinem Mund und so. Und ab Vers 17 steht da, als ich das alles sah, fiel ich wie tot vor seine Füße nieder. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Wenn Gott seine Hand auf dich legt und sagt, fürchte dich nicht, dann kannst du sprechen. Sieg. Und du wirst ihn haben. Ich bin der Erste und der Letzte. Und ich bin der Lebendige. Ich war tot. Doch nun lebe ich für immer und ewig und ich habe Macht über den Tod und das Totenreich. Was noch? Was ein Gott. Was eine Wahrheit. Schreib sie auf dein Herz. Schreib sie auf deine Türpfosten, bind dir einen Schal um den Kopf, ritz es dir in deine, weiß ich nicht, papp's an deinen Kühlschrank. Da muss es rein. Und dann kannst du Worte des Glaubens, wenn Glaube redet, dann wird eine blutflüssige Frau geheilt. Dann wird ein Hauptmann, wir haben es letztens davon gehabt, ein Hauptmann, der seinen kranken Diener gesund sehen will, Leute losschickt zu Jesus. Und dann Jesus kommt, also kommen soll. Und dann ist er kurz vor seinem Haus und dann schickt er nochmal Leute zu ihm und sagt, komm nicht, lass es, ich bin kein Jude, du musst nicht kommen. Sprich nur ein Wort. Und mein Diener ist gesund. Der hat es kapiert, der war Hauptmann. Der hat gesagt, wenn ich was sage, dann müssen die spuren. Ich bin Hauptmann, ich gebe Befehle und ich stehe unter Befehl. Ich weiß, was ein Befehl ist. Er sagt, muss nicht kommen, sag's einfach. Weil du bist der Chef, du bist der Chief of Staff. Wenn du sprichst. Und so war's. Er kannte Jesus. Er wusste, wer der ist. Ja. Und Wladimir letztens hat gesagt, wir müssen seine Worte hören. Hören, damit sie ins Herz fallen. Herz und Mund gehört zusammen. Es nützt nichts, wenn du irgendwas aussprichst, wovon du... Es macht keinen Sinn, einen Berg zu sagen, er soll ins Meer gehen. Also dieser Vers stresst mich jetzt überhaupt nicht mehr. Das ist ein Bild dafür. Das ist einfach nur ein Bild dafür, ja, dass du, wenn du in deinem Herzen überzeugt bist, du siehst Jesus und du weißt, er ist, wie er ist, du schaust sein Kreuz an und du siehst ihn und dann bist du überführt von den Dingen und sagst du, hey, nein, Abendmahl, Heilung, ja, die gehört dir. Er will sie dir geben. Das ist dein Erbe, das hat er erkauft. Mach's doch nicht zunichte. Und dieser Berg, ja gut, wenn es notwendig wäre, keine Ahnung, dass mal ein Berg ins Meer fliegt, keine Ahnung, ob ich dann den Glauben dafür haben müsste, aber das wäre mir wahrscheinlich wurscht. Ja? Aber es ist ein Bild dafür, dass Herz und Mund zusammen funktionieren müssen. Aber du kannst nicht nur drüber nachdenken und dich still vor dich hin. Gott hat dem Menschen eine Macht gegeben. Segen und Fluch in der Zunge. Sprich es, was in deinem Herzen ist. Und dann kann passieren, was will. Du, weil das ist dir wurscht. So. Oh. Jetzt machen wir was. Pass auf. Wir beten jetzt. Und zwar werde ich euch jetzt segnen. Und zwar mit dem priesterlichen Segen, den wir immer am Ende dieses Gottesdienstes vortragen. Aber ich möchte jetzt, dass ihr euch wissen, dass ihr euch bewusst seid, weil wenn wir sagen, ich segne dich, das ist nur die halbe Miete. Wenn Gott gesegnet hat, dann hat er immer gesagt, der Herr segnete und sprach. Und dieser priesterliche Segen, der steht im Mose, im vierten Mose, wenn ihr mal nachlesen wollt, Kapitel 6, 22. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Söhne Israels segnen. Sprecht zu ihnen. So. Und das machen wir jetzt. Steht mal auf. Der Herr segne dich und behüte dich, deine Familie, deinen Eingang, deinen Ausgang, die ganze nächste Woche. Sei behütet und gesegnet. Sei erfolgreich. Sei ein Mensch, der Wohlwollen hat bei anderen Menschen, dem die Arbeit gelingt, wo er sie tut. Segne die Hände meiner Geschwister. Segne meine Geschwister, Herr. Behüte sie vor den Angriffen des Feindes, vor Krankheit, vor Not, vor Sorgen, vor allem, was der Teufel auffahren will gegen sie. Behüte sie, Vater. Segne und behüte sie. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten. Es soll über dir strahlen, das Lächeln Gottes, das Angesicht des Höchsten, der sich freut an seinem Kind, dass du ihn siehst, dass er über dir strahlt, dass er dich will, dass er dich schätzt und dass er dich liebt. Herr, lass dein Angesicht über meinen Geschwistern heute und die ganze nächste Woche leuchten und sei ihnen gnädig. Herr, wir brauchen deine Gnade und es ist Gnadenzeit und ich feiere deine Gnade, denn ohne sie werde ich verdammt, Herr. Ohne sie wäre ich verloren, Herr. Sei meinen Geschwistern gnädig, dass sie sich auch dessen bewusst sind, dass du sie begnadigt hast, Herr. Und dass du sie immer wieder begnadigen wirst, egal wie oft sie fallen, Herr. Du bist ihnen gnädig und lass dein Angesicht über ihnen erhoben sein, Herr. Du schaust sie bewusst an. Du nimmst jeden bewusst wahr. Dein Angesicht ist über jedem Einzelnen, Herr. Dein Blick ruht auf uns. Du bist ein Vater, der sein Kind anschaut und sagt, du gehörst mir. Und er gebe euch Frieden. Frieden, den die Welt nicht kennt, Frieden, den die Krankenversicherung nicht kennt, Frieden, den die Rentenversicherung nicht kennt, Frieden, den die Krankmeldungen nicht kennen, Herr. Diese ganze Politik, die ganzen Irrungen und Wirrungen, Herr. Gib ihnen Frieden, denn du bist der Friedefürst, Herr. Schenk ihnen das, Herr, was Menschen nicht geben können. Friedefürst, Friede sei mit euch. Amen.